Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, so viele Gesichter zu sehen. Es fühlt sich, ich habe ja heute noch nicht zurückgeguckt. Ich stand hier in der ersten Reihe. Aber da oben die Kids im Gang, das sieht aus wie bei Jesus. Als sie bei Jesus saßen. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Wir freuen uns, dass hier Jung und Alt in der FCG Bielefeld zusammenkommen. Das ist, was wir irgendwie als Gemeinde so... Ja, ich hätte fast gesagt, wir haben uns das genommen, aber das sucht man sicher nicht aus. Gott schenkt es. Wir sind Mehrgenerationengemeinde. Wir lieben es, gemeinsam unterwegs zu sein, jung bis alt. Deswegen ist es richtig cool, dass du heute da bist, auch an diesem Taufgottesdienst. Ja, und ich war tatsächlich beim letzten Mal Taufe auch eingetragen mit Predigen. Vielleicht, wenn du mich noch nicht kennst und du bist heute neu hier, ich bin der Lars, ich darf hier Pastor in Ausbildung sein. Ausbildung kannst du ja mal mitnehmen. Vielleicht brauche ich da noch was, vielleicht wird es aber auch gut, schnall dich an. Wir schauen mal, ob die Predigt was wird, ja? Also beim letzten Mal, da durfte ich auch schon predigen bei der Taufe und es fühlt sich ein bisschen an wie ein Abo-Modell, ja? Ich hoffe, dass das jetzt nicht immer so sein wird. Stefan, setz dich für mich ein. Bitte. Ich würde gerne mal wieder Bass spielen zum Beispiel. Ich zähle auf dich. Okay, danke. Nein, ich mag es zu predigen, ich liebe es, Gottes Wort zu lesen und vielleicht, ich hoffe, dass man das auch merkt, ja, dass man es in der Predigt merkt. Und bei der letzten Predigt, bei der letzten Taufe haben wir über als Thema gesprochen, ein Zeichen setzen. Gibt es noch jemanden, der sich daran erinnern kann? Dass wir, ja, es waren auf jeden Fall mehr als 5 da, an alle, die Hände nicht hoch haben. Also das letzte Thema ging darum, ein Zeichen setzen. Ja, ich habe darüber gesprochen, dass die Taufe ein Zeichen ist, was wir setzen. Ja, ich habe gesagt, Taufe ist Öffentlichkeitsarbeit. Du bekennst, was du glaubst. Und jetzt durfte ich wieder dran sein und ich habe mir so gedacht, irgendwie ist das mit meiner Taufe schon ein bisschen her. Was kann ich eigentlich für mich für Zeichen setzen? Und ich habe im Moment 3 Punkte, die mich beschäftigen und habe dazu sogar einen Bibelvers. Und deswegen habe ich gedacht, hey, für jeden, der nicht frisch getauft ist, sondern der das irgendwie auch schon so ein bisschen hinter sich hat, wir wollen ja trotzdem Zeichen setzen. Wir wollen ja trotzdem irgendwie auch zeigen, hey, der Glaube verändert was. Das ist kein bestialisches, monströses Relikt aus der Vergangenheit. Nein, Gottes guter Wille und seine Liebe und seine Werte und Maßstäbe sind für alle Menschen. Und so bin ich heute auf den Predigttitel gekommen, 3 Merkmale eines lebendigen Glaubens. Und ich sag dir, das sind 3 Dinge, die mich beschäftigen und ich hoffe, dass ich dich an der einen oder anderen Stelle mitnehmen kann und dass es dich genauso bewegt, wie es mich momentan bewegt. Lasst uns starten mit der Bibelstelle für heute. Die steht in Hebräer 13, die Verse 1 bis 3. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerzen am eigenen Körper spüren. Wir haben diesen Hebräerbrief. Das ist, muss ich vorstellen, die Bibel besteht aus also die Bibel ist eigentlich kein Buch, sondern eine Bibliothek. Da sind ganz, ganz verschiedene Bücher drin, verschiedene Arten. Und wir befinden uns hier in einem Brief. Was uns ein bisschen herausfordert, ist das Ding, dass keiner so genau weiß, wer diesen Brief geschrieben hat, weil keiner stellt sich am Anfang vor. Und wir wissen auch nicht so ganz genau, an wen der Brief geschrieben wird. Das Einzige, was wir schlussfolgern können, ist, dass der Schreiber ganz spezifische Personen im Blick hatte, weil das lässt sich in den 13 Kapiteln sehr, sehr gut rauslesen. Der schreibt nicht an irgendjemanden, er schreibt an eine bestimmte Gruppe, die er im Herzen hat und die er ganz bewusst adressieren will. Und diese bewusste Gruppe scheint so zu leben, dass sie gerade aus einer Zeit der Verfolgung kommen. Ja, sie glauben an den auferstandenen König und das gefällt den Römern und den Juden überhaupt nicht. Und du, wenn du Geschichte studierst, es gibt immer wieder Momente, wo Christen verfolgt werden, ins Gefängnis geworfen werden, getötet werden und vieles, vieles mehr. Und das lässt sich so ein bisschen erkennen, weil der Schreiber immer wieder auf den Turmbau anspringt und dann lässt sich das so ein bisschen zeitlich einsortieren und dann kann man geschichtlich schauen, wo steht es. Und es scheint so, sie kommen gerade aus einer Verfolgung, wir haben noch so ein paar Nachwehen, aber die Zeit hat sich nicht so richtig geändert. Sie sind auch schon so ein bisschen wieder mit einer Kante auf dem Weg, für ihren Glauben verfolgt zu werden. Und der Schreiber denkt sich, da muss ich reinschreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was er tut, ist, er nimmt den Hebräerbrief und du musst ihn von vorne bis Anfang mal lesen. Und es geht immer um Jesus Christus, dem Hohepriester, dem Höchsten, dem König, dem Besten, der alles in der Hand hat, der alles kann, der gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist und der wiederkommen wird. Und das ist seine Message. Seine Message in diese Zeit der Menschen war, egal wie schwer es ist, egal was passiert, bleib an Jesus Christus dran. Es lohnt sich. Und er zieht seinen ganzen roten Faden und dann landet er in Kapitel 13. Und ich finde es so krass, weil die drei Verse, die ich euch hier mitgebracht habe, sind keine könntest du mal vielleicht, hättest du Lust und Zeit, wäre es dir möglich, wenn du dir das mal ganz genau anguckst, dann sind es Befehle. Sind es Befehle? Und ich bin auch kein Freund von Druck, aber wenn es da steht, dann kann ich nicht viel machen. Also nehmen wir den Schwung einfach mal mit, gucken uns Vers 1 an. Dort lesen wir, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Und das Erste, worauf der Schreiber aufmerksam machen möchte, ist Nächstenliebe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage euch, Nächstenliebe, einander zu lieben, ist nicht immer so einfach. Es ist schon ein bisschen kritisch, wenn dich einer nervt. Ja? Dann ist natürlich auch immer die Frage, welchen Beziehungsnähe oder Abstand hast du. Aber es wird auch schwieriger, wenn du merkst, die geistlichen Vorstellungen, die ich so habe, irgendwie die Person lebt nicht danach. Meine Lebensvorstellung, ich finde, dass sie völlig vor nebenher lebt. Oder keine Ahnung, du hast Streit, Stress oder was auch immer. Dann stehst du da und ich glaube, das Erste, was du fühlst, ist definitiv nicht Liebe. Ja, das Erste, was du fühlst, ist irgendwas anderes, was du gerade als Wort für dich einsetzen kannst. Und wir sehen diesen Appell und denken uns, wie kann es sein, dass er diesen Appell in eine Zeit der Not schreibt? Zeiten der Not sind Zeiten, die uns herausfordern. Wenn du unter Druck und unter Stress bist, ja, und diese Verfolgung hat natürlich auch Verschiebungen in deinem Leben mitgebracht. Lebensgestaltung wird schwieriger, herausfordernder. Du kannst unter einem Druck einknicken. Und man kann ganz leicht anfangen, guck mal, was machen die, wie läuft's da. Und hier macht der Schreiber das Fundament klar. Nächstenliebe ist das Wichtigste, was wir haben. Egal, ob es gut läuft oder egal, ob es schlecht läuft. Jede gute Gemeinschaft besteht daraus, dass Menschen sich bedingungslos lieben. Das heißt nicht, dass man keine Fehler ansprechen darf. Aber das heißt, dass man über Fehler hinweg lieben darf. Und er schreibt einfach hier rein als ein Appell, sagt, hey, liebt einander. Es ist schwer. Liebt einander und bleibt einander, helft einander und seid füreinander da. Und er hilft hier den Leuten, sich daran zu erinnern, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Im Psalm 133, 1, da lesen wir, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden leben. Ich finde es auch schön. Aber irgendwie ist es nicht immer einfach. Und was mir persönlich hilft, ist so ein Grundsatz, den ich mir gegeben habe, und zwar, mein Gegenüber brauchte genauso viel Vergebung wie ich selbst. Und das wünsche ich mir, dass du dir das als ersten Punkt heute mitnimmst. Dein Gegenüber braucht genauso viel Vergebung wie du selbst. Oder drehst um, ich brauche genauso viel Vergebung wie mein Gegenüber. Wir haben alle die gleiche Grundlage. Egal, ob du Mercedes fährst, oh, das ist dumm, das habe ich, ja, egal. Egal, ob du Mercedes fährst oder nicht. Du hast die gleiche Grundlage, weil wir beide Vergebung vom ewigen Gott brauchen. Weil wir beide Wiederherstellung gebraucht haben. Wir beide brauchen das Kreuz. Wir beide brauchen die Botschaft, Jesus Christus ist gestorben. Und wir beide brauchen den Glauben daran, um ewig zu leben. Keine Unterschiede. Nicht für die Juden, nicht für uns. Die Bibel ist ganz klar, egal wer, wir sind auf der gleichen Schiene unterwegs. Und das hilft mir immer wieder, ab und zu mich mal daran zu erinnern, hey, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es Streit gibt, wenn das Erste, also wenn ich nicht als Erstes an Liebe denke und ich dann vielleicht auch erst in der Rückschau so ein bisschen reflektieren kann, was dort war, hey, wir sind alle nicht perfekt. Wir sind alle unterwegs, wir können uns alle wehtun. Wir brauchen alle gemeinsam Gott. Wir brauchen alle gemeinsam Gott, egal ob wir in Verfolgung sind, in schweren Zeiten. Der Appell, der hier formuliert ist, ist eine Einladung, aber eigentlich auch keine Einladung, sondern eine Voraussetzung für das, was gute Gemeinschaft ausmacht. Lass uns mal im Vers 2 schauen. In Vers 2 steht, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Ich wohne mit meiner Frau in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, und die ist auch nur noch anderthalb Zimmer groß, weil meine Frau unzählige Bilder malt. Also wenn jemand eins kaufen möchte, melde dich gerne. Das tut mir auch gut, weil das ist unser Geld. Ja, ein guter Werbevlog, ne? Muss man das jetzt kennzeichnen für YouTube, dass das Werbung war? Walter, wer kennzeichnet das mal bitte? So, also Spaß beiseite. Wir haben eine kleine Wohnung und ich muss zugeben, gastfreundlich zu sein, boah, das fällt mir nicht immer so leicht. Also bei uns steht alles voll, wir sind irgendwie schon auf gepackten Koffern. Wir brauchen eine neue Wohnung, wo es größer wird, wo es schöner wird und wo es irgendwie auch angenehmer wird, Leute einzuladen. Und ich glaube, dass das ein Grund sein kann von vielen, warum es heute schwer fällt, gastfreundlich zu sein. Und es gibt auch so ganz banale Gründe. Ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, es ist nicht aufgeräumt wie bei uns. Okay, eigentlich ist es bei uns aufgeräumt, egal. Ja, es ist schwierig, ich kann kein Essen vorbereiten, ich habe nichts im Haus, was sollen die denn trinken, Wasser reicht doch nicht. Es gibt viele banale Gründe, es kann aber auch tiefgehende Gründe haben. Vielleicht wurdest du enttäuscht, immer wieder gastfreundlich gewesen, aber nie kam was zurück. Vielleicht entstand dadurch sogar Verletzung. Du merkst, boah, Menschen einzuladen, mit Menschen unterwegs zu sein, das fällt dir irgendwie nicht so einfach. Zu der Zeit, wo dieser Vers hineingeschrieben wurde, war das mit der Gastfreundschaft eine hochinteressante Sache. Gastfreundschaft war eine der höchsten Tugenden in der antiken Zeit. Also Juden und Römer, egal wer, hatten Gastfreundschaft als eine der wichtigsten Tugenden, die es gibt. So wichtig, dass sie nicht nur gesagt haben, das ist wichtig, das macht man. Die haben daraus religiöse und spirituelle, wie soll ich sagen, so Routinen gemacht, Pflichten. Es war einfach wichtig, dass du da bist und immer Leute aufnimmst. Und wenn das Haus platzt, dann baust du mit denen, die schon da sind, nochmal an und lädst nochmal ein. Hauptsache, der Laden wird voll. Und das greift auch das Neue Testament auf. Wir können nachlesen, 1. Timotheus 3, Vers 2 oder in 1. Titus 8, Vers 9. Gastfreundschaft ist etwas, was dein und mein Leben irgendwie mittragen soll. Aber jeder so, wie er kann. Und in Zeiten der Verfolgung, wo du selbst gestresst bist, ja, wo du mit deinem Leben kämpfst, ich weiß nicht, ob du da Zeit hast, darüber nachzudenken, Menschen bei dir zu Hause aufzunehmen. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte einen anderen Stress, ja, als darüber nachzudenken, ob ich jetzt noch drei Gäste einladen kann. Aber dem Schreiber scheint es so wichtig zu sein, dass er auch hier einen Appell formuliert und sagt, hey, seid gastfreundlich, es ist eine große Hilfe. Und wenn man den Kontext kennt, dann ergibt es Sinn. Die Christen, die am Reisen waren, waren viel unterwegs. Und dadurch, dass sie aus Verfolgung und in Verfolgung waren, war es für sie relativ schwierig, über Nacht unterzukommen. Und die römischen Gasthöfe, die im ganzen Land verteilt waren, waren extrem schwierig Sie waren einfach schwierig, sie waren verrufen, sie waren gefährlich und du als Christ hattest keine Möglichkeit, nachts irgendwo unterzukommen. Und die Christen haben das wahrgenommen und haben sich gegenseitig angehalten und haben gesagt, hey, in schweren Zeiten stehen wir zusammen. Wenn ein Christ reist, dann soll er bei einem anderen Christ klopfen und er kommt rein und er kriegt genug zu essen. Er wird aufgenommen, er darf hier übernachten, er kriegt Brot mit, wenn er weggeht. Wir machen das Haus auf, damit wir füreinander da sind. Das Ding ist nur, das hat sich so rumgesprochen, weil das so eine große Nummer geworden ist, dass nichtgläubige Menschen angefangen haben, das auszunutzen. Die haben sich gedacht, was soll ich in einem römischen Gasthof unterkommen und mein Geld zahlen, wenn ich einfach zu einem Christ gehen kann und sagen kann, ich bin auch gläubig, darf ich bei dir unterkommen? Und so haben sich immer mehr Leute eingeschlichen bei den Leuten, haben übermäßig lange übernachtet, übermäßig viel gegessen und zum allen Überfluss quasi, anderes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, haben sie am Ende so dreist noch gefragt, du, ach, eigentlich geht es uns auch nicht so schlecht, hast du noch ein bisschen Geld für mich? Hast du noch ein bisschen Geld für mich? Und ich kann mir vorstellen, dass die Enttäuschung groß war und die Verletzung groß waren der Christen, die ausgebeutet und ausgenutzt wurden aufgrund ihres Glaubens. Und sie haben sich zurückgezogen. Sie haben gesagt, hey, wir machen unser Haus nicht mehr auf. Und der Schreiber weiß das und er schreibt hinein und sagt, seid gastfreundlich. Und er versucht das noch zu untermalen mit einer Geschichte aus 1. Mose 18, 1, Vers 5. Vielleicht hast du das schon mal gelesen und dich gefragt, was heißt es, einen Engel zu beherbergen? In 1. Mose 18, da ist Abraham, die Geschichte Abraham und Sarah, ja, die sind unterwegs und er kommt aus seinem Zelt und er sieht drei Leute am Baum sitzen. Und er sieht die und sagt, hey, die brauchen Essen, die brauchen Trinken, die brauchen alles. Und er fängt an, gastfreundlich zu sein. Und er geht nach Hause und er sagt, hey, Sarah, wir brauchen das beste Mehl, wir brauchen das größte Essen, alles, was geht. Und dann geht er zu den Dreien und sagt, hier, ihr drei, ihr seht hungrig aus, ihr seht durstig aus, hier bekommt ihr alles, was ihr braucht. Und seine Gastfreundschaft ist übermäßig groß. Und das Resultat am Ende ist, dass einer von den Dreien sich als Gott selbst entpuppt. Und Gott sagt dann zu Abraham, du warst gastfreundlich. Und weil du gastfreundlich bist, wird ein großer Segen über deine Familie kommen. Und nächstes Jahr wirst du noch, oder wird deine Frau schwanger werden, obwohl ihr im hohen Alter lebt. Und das war eine bekannte Geschichte. Und der Schreiber sagt, hey, wenn du jemanden aufnimmst, dann kann es sein, dass du einen Engel beherbergst. Wenn du jemanden aufnimmst, der Segen von Gastfreundschaft wird so groß sein, dass wir es manchmal gar nicht wissen. Im Nachhinein sitzen wir dann da, stehen an der Tür, machen die Tür zu, verabschieden die Leute und denken uns, boah, eigentlich war das richtig gut. Oh, das hat mir richtig gut getan. Jan, das waren richtig gute Impulse für mein Leben. Ey, ich bin weitergekommen. Oh, das tat, ich konnte auftanken. Ich kann ja doch auftanken, wenn ich Leute einlade. Und erst im Nachhinein, so wie Abraham, erkennt man, dass Gastfreundschaft zum Segen für uns sein und werden kann. Und deswegen sagt der Schreiber, hey, egal was euch passiert ist, der Segen, der aus Gastfreundschaft entsteht, ist größer wie die Verletzung, die ihr erlebt habt. Geht dort durch, bleibt dort dran. Christus ist der Höchste und er passt auf euch auf. Nehmt die Menschen auf und ihr werdet Segen empfangen. Und ich sage euch, das muss in meinem Leben tiefer sinken, weil ich mir wünsche, dass das etwas wird, was wir als Familie mehr und mehr leben. Vers 3. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ich stelle immer wieder fest, dass Empathie ihre Grenzen hat. Ich glaube, jeder hat so andere Lebensbereiche, wo er empathischer mitgehen kann oder nicht. Ich merke, Empathie, Mitgefühl hat einfach Grenzen, auch bei mir. Aber wenn wir irgendwie es schaffen, diese empathischen Grenzen zu überwinden, dann entsteht, macht dieses Mitgefühl, es macht aktiv. Es macht aktiv, es macht hilfsbereit und diese Betroffenheit bringt uns in Aktion. Wie man sich vorstellen kann, hat die Verfolgung zu der Zeit die Christen nicht nur ins Grab gebracht, sondern einige auch in Gefängnisse. Und zu der Zeit hatten die Leute ein komplett anderes Verständnis vom Gefängnis. Also bei uns ist die Geschichte so, du wirst zu einer Strafe verurteilt und dann sitzt du sie im Gefängnis ab. Zu der Zeit war es so, du bist ins Gefängnis gekommen, damit du nicht abhauen kannst und du wartest darauf, dass du dich entweder freikaufen kannst oder dass du versklavt wirst. Und ich sag euch, es hat niemanden auch nur ein bisschen interessiert, ob du in diesem Gefängnis verreckst oder nicht. Kein Essen, kein Fernsehen, kein Ausgang, du hast gewartet. Du warst in Isolation und hast gewartet. Und das Einzige, was dich retten konnte, waren Freunde, Familie, waren andere Christen, die gesagt haben, hey, wir kommen jeden Tag und bringen dir Brot. Wir kommen jeden Tag und versorgen dich. Und die Christen haben das so krass gemacht, dass es sich rumgesprochen hat. Die waren bekannt dafür, bis zum bitteren Ende die Leute zu versorgen. Und das liegt daran, weil der Schreiber hier Mitgefühl erzeugt. Er erzeugt Mitgefühl, weil er sagt, hey, dir kann genau das Gleiche passieren wie deinem Bruder oder deiner Schwester im Gefängnis. Und ich finde, das passt so gut auf unsere heutige Zeit. Wir sind vor Schicksalsschlägen nicht gefeit. Ich hab immer gedacht, hey, mein Vater, David 70, 80, das kriegst du halt mit, wenn irgendwie eine Person stirbt. Und vor 4 Jahren ist mein Vater verstorben, wo er erst ein bisschen mehr als ein halbes Jahr in Rente war. Und es bricht in dein Leben. Und wir merken, irgendwie sind wir auch hier, alle an dem gleichen Punkt. Keiner von uns kann sagen, ob wir irgendwann mal aus Deutschland flüchten müssen. Keiner von uns kann sagen, ob sich das nicht so zuspitzt, dass unser Wohlstand in extreme Armut sich dreht. Und das meine ich an dieser Stelle einfach mal nicht politisch, das meine ich einfach mal ganz rational. Keiner von uns kann sagen, ob du morgen vielleicht dein Bein verlierst. Wir alle sind nicht gefeit vor dem Leben, was reinhauen kann. Und wenn wir uns das bewusst machen und mit dieser Brille anfangen, unserem Nächsten zuzuhören und wissen, hey, wir sind alle unterwegs, wir sind alle in einem Boot, wir sind alle gemeinsam auf dem Wasser, glauben irgendwie und versuchen voranzukommen, dann du passt das, indem du zuhörst, sagst, erzähl mir mal deine Geschichte. Ja, vielleicht ist dein Vater erst 45, weil du noch jung bist. Aber fühl dich doch mal rein. Stell dir doch mal was vor. Und das Mitgefühl, was Jesus Christus dir schenkt, das wird dich treiben, um für andere da zu sein. Ihnen zu dienen, ihnen zu helfen, Frieden zu spenden, mit ihnen zu beten, Essen zu kochen, was auch immer. Mitgefühl ist einer der stärksten Antreiber, die wir haben, um anderen Menschen zu helfen. Die Leser von diesem Brief, das ist mir irgendwie, also wenn sie angenommen haben, was dort steht, dann kann es gar nicht anders sein, als dass sie ein Verständnis dafür hatten, dass sie eine Glaubensfamilie waren. Dass sie ein Verständnis dafür hatten, dass sie als Christen zusammengehalten haben. Dass dort ein riesiges Mitgefühl durch persönliche Betroffenheit war und dass sie wussten, dass ihnen selbst Dinge passieren können und dass sie selbst Hilfe brauchen und angewiesen sind auf die Gunst und das Mitgefühl anderer. Du und ich, und ich möchte es nochmal wiederholen, wir sind nicht gefeit vor Schicksalsschlägen. Und eine Person, die uns das vorgemacht hat, die nicht blind durch die Welt gelaufen ist, sondern die einen inneren Antreiber hatte, war Jesus Christus selbst. In Markus 6, 34 lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, okay, viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Ich möchte dich heute einladen, dass du dir Zeit nimmst, um andere zu lieben. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du dir Zeit nimmst, andere Menschen einzuladen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dir von Gott ein Mitgefühl schenken zu lassen für Menschen in Not. Und wie wir Menschen gemacht sind, wir können nicht an jeder Front Mitgefühl haben. Ich glaube, das würde uns erdrücken. Wir sind nicht Gott, okay? Aber ich glaube, dass jeder von uns einen Teil im Leben hat, wo er mitfühlen kann, wo er mitgehen kann. Lass es neu wecken durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Lass die neue Nächstenliebe schenken durch den Heiligen Geist. Lass die neue Gastfreundschaft schenken durch den Heiligen Geist. Und setz ein Zeichen. Ja, deine Taufe, wenn du getauft bist, ist schon ein paar Jährchen rum. Und ich möchte dir heute Morgen 3 Punkte mitgeben, wie du neu ein Zeichen setzen kannst. Und die Band darf gerne nach vorne kommen. Diese Verse sprechen heute für mich, nicht nur persönlich in meinem Leben, sondern auch an den Ort, wo ich gesetzt bin, in unsere Kultur hier in Deutschland, eine immer noch absolute, klare Sprache. In einer Zeit, wo es nur noch darum geht, Bedürfnisse und Begierden an erster Stelle zu stellen und nicht mehr an letzter Stelle, frage ich mich, wie soll das noch Platz haben? Wo es darum geht, dass ich meinen Vorteil suche, wenn ich jemanden einlade. Aber was habe ich eigentlich davon? Ich zähle mal durch. Was habe ich davon, wenn ich jetzt den einlade? Was habe ich davon, wenn ich hier lieb bin? Was habe ich davon, wenn ich hier jetzt Mitgefühl habe? In einer Zeit, wo der eigene Vorteil, das eigene Ego immer wichtiger wird, ja? Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, ist so ein typischer Schlagspruch. Ja, aber was ist denn, wenn du an andere denkst? Wie viele Leute, dann denkt nicht nur eine Person an dich, sondern denken viele, viele Menschen an dich. Ja, weil nicht jeder nur sich selbst im Kopf hat, sondern wir haben den Nächsten, der neben uns sitzt, im Kopf. Und ich glaube, in genau solcher Zeit sprechen diese Worte eine klare Sprache. Wir finden Erfüllung darin, wenn wir anderen dienen. Und mit dienen meine ich nicht nur immer, wir müssen putzen, wir müssen was bauen oder sonst was. Das gehört dazu. Aber auch mal für andere da sein, ist auch dienen. Für andere da sein ist genauso Gott dienen und Menschen dienen, wie wenn du aktiv etwas tust. Unterm Strich müssen wir festhalten, Erfüllung liegt darin, wenn wir Gottes Pläne ernst nehmen. Und wenn wir Gottes Werte und Maßstäbe in diese Welt hinaustragen. Und ich verspreche dir, dass du das erleben wirst. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Du wirst Segen erleben, wenn du Gottes Plan für diese Welt, für die Menschen siehst und mehr dich verwandeln lässt in sein Ebenbild und rausgehst und tust, was er getan haben. Wir als Christen haben den Schatz, dass wir vergeben können, weil wir wissen, wo die Vergebung ankommt. Wir können andere aufnehmen, auch wenn wir vielleicht nicht immer so auf der gleichen Wellenlänge sind. Wir können mitfühlen, nur ist die spannende Frage, wollen wir das auch? Wollen wir über unsere Grenzen gehen und uns hier neu berufen lassen? Und ich möchte dir einen Tipp mitgeben. Ja, das ist ganz wichtig. Menschen werden merken, ob du es selbst losmachst oder ob du es tust, weil du selbstsüchtig bist. Menschen werden merken, ob du da was hinter suchst, ja, ob du eigennützig bist oder ob du sagst, diese Stunde, die gehört nicht mir, ich habe keine Agenda. Wie geht's dir? Erzähl mal. Die Leute haben dann ein ganz, ganz krasses Gespür für, ob wir Christen ehrlich leben oder nicht. Und ich habe es bestimmt schon 2-3 Mal von der Bühne gesagt oder auch in den Gesprächen untereinander. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich will mit diesem Laden nichts zu tun haben, weil das alles falsch ist. Ich kenne Leute, die vom Glauben abgekommen sind, weil sie ihren Papa gesehen haben, der Pastor ist. Ist das das Zeichen, was wir setzen wollen? Ich möchte dieses Zeichen nicht setzen und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich bereit bin, diese 3 Bereiche neu anzupacken. Egal, wo es mich hin verschlägt, egal, wo ich irgendwann mal lande, egal, ob ich Pastor sein darf oder irgendwas anderes, spielt keine Rolle. Ja, ich habe 4 Jahre studiert, das ist der einzige Unterschied. Ich habe 4 Jahre Theologie studiert, keinen anderen Unterschied gibt es. Bums, Ende, wir sind alle gleich. Egal, wo wir sind, egal, wo wir landen. Ich will einen dieser 3 Bereiche in meinem Leben neu aufblühen lassen und ich wünsche mir so sehr, dass ich die Kraft geschenkt bekomme, dass Menschen sagen, das ist nicht, weil er seinen Vorteil sucht. Das ist nicht, weil er seinen Vorteil sucht. Die Täuflinge haben heute ein Zeichen gesetzt, dass sie glauben, ja? Bist du bereit, mit den Täuflingen mitzugehen? Vielleicht kannst du dich heute nicht nochmal taufen lassen. Aber vielleicht kannst du gastfreundlich sein, mitfühlen und deinen Nächsten lieben. Und so gehen wir als Gemeinde raus und sind ein Licht und Salz für diese Welt. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen, ich würde zum Ende gerne beten. Danke Gott, dass dein Wort uns mit absoluter Klarheit trifft. Danke Gott, dass du keine Kompromisse offen lässt. Und ich bin erstaunt darüber, dass du es jemandem aufs Herz gegeben hast, so klare Worte in eine Zeit der Verfolgung hineinzuschreiben. Für mich irgendwie eines der schwierigsten vorstellbaren Dinge, die es gibt. Und trotzdem machst du diese 3 Merkmale irgendwie so klar, weil sie so essentiell wichtig sind, weil sie zu deinen Maßstäben gehören. Gott, und wir stehen alle 2000 Jahre später an irgendeiner anderen Stelle. Wir haben unser eigenes Gepäck, wir haben unsere eigenen Herausforderungen. Die Kultur hat sich verändert, aber die Message ist dieselbe. Gott, und so bitte ich dich, dass du uns neu beschenkst mit deinem Geist, mit deiner Kraft, um zu leben, was du dir für die Menschen vorgestellt hast. Ich bitte dich, dass Menschen berührt werden, wenn sie auf Christen treffen und nicht mehr abgestoßen werden. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier neu offenbarst, welcher der 3 Punkte auch in dem Leben jedes Einzelnen dran ist. Und dass wir uns da führen lassen, leiten lassen, dass wir dein Wort lesen, dass wir ins Gebet gehen und dass wir fragen, Gott, was können wir tun? Gott, ich glaube, dass du antworten wirst, weil du ein antwortender Gott bist, der heute noch redet, der es heute noch in der Hand hat. Gott, und so laden wir dich ein, sprich zu uns, sprich zu uns, sprich auch neu zu den Täuflingen, was ihr nächster Schritt ist. Lass uns nicht im Dunkeln tappen. Führe uns. Führe uns. Wir sind hier. Wir geben uns dir hin. Und wir danken dir, dass du uns nicht alleine lassen wirst. Halleluja. Gott, dir sei all die Ehre. Wir lieben dich. Und wir glauben, dass du heute noch real bist. Amen.